Vater, ich will dir Danke sagen für den Tag, den du geschenkt hast, für das mega schöne Wetter, dass wir hier sein dürfen, dass wir ja, dein Wort studieren dürfen. Und ich danke dir für die Gemeinschaft. Schenke uns offene Herzen und einfach eine Liebe für dich. Amen. Guten Morgen zusammen. Schön, sind ihr alle da. Vielen Dank, Elisabeth, fürs Lesen von der Bibelstelle. Heute fangen wir mit einer neuen Serie an. Und zwar heisst sie Jesus im Markus-Evangelium. Wahrscheinlich war das Markus-Evangelium das früheste von den Evangelien in der Bibel, das aufgeschrieben wurde. Und darum war es wahrscheinlich auch das erste Dokument, wo die frühen Christen über Jesus lesen konnten. Sie hatten ja noch keine Bibel, so wie wir sie haben. Darum mach jetzt mal ganz kurz die Augen zu und stell dir mal vor, dass es etwa 60 nach Christus ist und du lebst in Rom. Jesus ist vor etwa 30 Jahren gestorben und du bist ihm nie persönlich begegnet. Du hast aber viel von dem Jesus gehört. Geschichten, die Menschen erzählen, von den Wundern, die Jesus gemacht hat, von den Menschen, die geheilt worden sind und auch die Behauptung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Deine Nachbarn, die erzählen dir immer wieder ganz begeistert von Jesus und heute laden sie sich zu dir ein, weil sie haben tolle Neuigkeiten. Der Petrus kommt Besuch und er bringt ein Schriftstück mit, das über Jesus berichtet. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass zu dieser Zeit es noch kein Internet gegeben hat. Es hat auch keine Bücher gegeben und es hat auch keine Bibliotheken gegeben, die für die Allgemeinbevölkerung zugänglich war. Also die meisten Menschen, die haben nicht einmal lesen können. Also so ein Schriftstück war darum etwas ganz Spezielles gewesen. Es hat so einen bestimmten Wert gehabt. Und jetzt, weil du, wie die anderen Menschen, natürlich auch nicht kannst lesen und gewundert bist, gehst du doch in das Haus von deinem Nachbarn. Weil der Petrus, der ist heute dort zu Besuch und der wird vorlesen von dem Schriftstück. Du drängst dich ganz vorne und suchst dir einen Platz ganz in der Nähe von Petrus, damit du auch wirklich nichts verpasst, wenn er anfängt zu reden. Und du wartest ganz geduldig, bis alle endlich ihren Platz gefunden hat und er anfängt. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Du schaust ein bisschen um. Und die Stelle, das, wo er es vorgelesen hat, das hat dich irgendwie berührt. Und du merkst, den anderen Menschen geht es auch so. Aber sie fragen sich, was hat das zu bedeuten? Die Stellen, die jetzt da der Petrus gerade vorgelesen hat. Schauen wir uns doch das mal zusammen an. Ganz oft ist bei Text doch der Anfang mega wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel Zeitung leset, was macht ihr als erstes? Ihr leset den Titel. Und wenn er spannend ist, dann lesen er vielleicht noch die Einleitung. Und wenn die gut tönt, dann lesen er den Rest. Und das Gleiche ist jetzt auch beim Markus-Evangelium. Der Anfang ist mega wichtig, der Titel. Weil es gibt uns einen Überblick, um was es eigentlich geht. Und darum lohnt es sich auch, den Anfang ganz gut anzuschauen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Mit dem Satz sagt der Markus am Leser eigentlich, worum es im gesamten Buch geht. um die gute Nachricht von dem Jesus Christus, wo Gottes Sohn ist. Für die meisten von uns klingt das jetzt wahrscheinlich ganz normal. Jesus ist Gottes Sohn. Das ist eine Aussage, die wir schon viel gehört haben, die wir wahrscheinlich schon gelesen haben in der Bibel und die wir vielleicht auch schon gesagt haben. Aber für die Menschen damals war das etwas ganz Spezielles. Das war etwas Neues, das haben sie noch nie so gehört. Aber was bedeutet das denn genau, dass der Jesus der Gottes Sohn ist? Wieso ist das so wichtig? Wieso hat das Relevanz? Wir brauchen den Ausdruck Jesus Christus oft als Namen, wenn wir von Jesus reden. Aber eigentlich ist Christus ein Titel, den Markus Jesus gibt. Und zwar heisst es Messias, wenn es im Hebräischen übersetzt ist. Und wenn es auf Deutsch übersetzt ist, dann heisst das Gesalbte oder Ausgesendete. Und an vielen Stellen im Alten Testament ist von so einem Messias dreht, der kommen wird und das Volk Israel befreien wird vor Leid und Unterdrückung. Und wenn man die Geschichte vom Volk Israel anschaut im Alten Testament, dann sieht man, dass sie immer wieder zu Spielball geworden sind von grösserer Macht. Zum Beispiel von den Babylonier. Und ihre Sünden, die haben sie immer wieder in Ruin geführt oder ins Exil sind sie verbannt worden. Aber der Gott hat immer zu ihnen gehalten. Er hat ihnen die Treue geschworen und er hat ihnen gesagt, ich werde euch jemanden schicken, der euch befreit aus dem Exil. Und das ist der sogenannte Messias, wie er im Alten Testament genannt wird. Und das Volk, die Israeliten, die haben also gehofft auf den Messias, der kommt. Den Messias, der sie befreien wird von all dieser Unterdrückung. Und die Hoffnung, die ist auf die eine Person fokussiert gewesen eigentlich. Und sie haben geglaubt, dass wenn der Messias kommt, dann wird eine neue Zeit anbrechen. Etwas Neues wird passieren. Und alles wird besser werden. Und das Leiden, das die Israeliten immer wieder erleben, das wird endlich fertig sein. Und jetzt kommt der Markus und sagt, dass der Jesus der Messias ist. Das ist eine mega grosse Behauptung. Nur schon aus dem Grund, weil zu dieser Zeit, wo der Schriftstück aufgedacht ist, ist Jesus ja nicht mehr da gewesen. Aber die Römer zum Beispiel, die sind immer noch da gewesen. Also, wie kann denn der Jesus der Messias sein? Von dem Alten Testament. Was meint der Markus damit? Ich werde heute nicht viel genauer auf das eingehen, weil wir in den nächsten Wochen noch mehr darüber werden hören. Ich werde meinen Fokus ein bisschen auf etwas anderes setzen, das nachher noch kommt. Er geht nämlich weiter und sagt nicht nur, Jesus ist der Messias, von dem im Alten Testament geredet wird, sondern er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und damit offenbart er eigentlich schon ganz am Anfang eine mega einzigartige Beziehung zwischen Gott und Jesus. Der Markus sagt also eigentlich, liebe Freunde, ich bringe euch die frohe Botschaft von dem Jesus, wo der Messias ist, auf den ihr Israeliten schon so lange gewartet habt und wo gleichzeitig aber auch noch Gottes Sohn ist. Und um die Aussage im ersten Vers zu unterstreichen, schreibt er in den zweiten Versen, Vers 2 und 3. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Wie der Markus schon selber gesagt hat, ist das Zitat aus dem Alten Testament. Eigentlich ist es ein Zusammenschnitt von Maleachi, wo Tesbe gerade vorgelesen hat, und einem Jesaja. Aber der Markus nennt einfach nur Jesaja. Das ist etwas, was man oft gemacht hat, früher. Einfach immer den grössten Prophet ausgewählt, weil der hat die meiste Kraft gehabt, eigentlich. Weil der die meisten kennt. Aber jetzt, wieso zitiert der Markus diese Stelle? Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Menschen, die in dem Kreis hocken und zugelassen haben. Von denen haben sicher nicht alle den Malachi und den Jesaja gekannt. Nur schon darum, weil es auch nicht Israeliten dabei gehabt hat. Ja, der Markus, er schreibt eigentlich speziell für Menschen, die nicht Israeliten sind. Wieso dann bringt er Gott am Anfang schon so eine Stelle vom Alten Testament, wo die doch ziemlich sicher nicht gekannt haben? Einige kennen vielleicht die Marvel Stories. Das ist eine Serie von über 30 Filmen und Serien von verschiedenen Helden. Und jetzt vor einigen Jahren ist der letzte Film ins Kino gekommen. Und der Josa, der hat natürlich all die Filme gesehen und hat gefunden, hey, ich will wissen, wie das ausgeht. Und dann hat er mich gefragt und gesagt, komm, gehen wir die schauen zusammen. Und ich schaue nicht so viele Filme. Ich habe die nicht gekannt und habe dann gefunden, ach komm, gehen wir trotzdem. Und wir sind dann gegangen und erstaunlicherweise habe ich mega viel verstanden. Also ich habe gewusst, wer die Guten sind, wer die Bösen sind und dass natürlich, Spoiler, wer die Guten gewonnen haben. Der Josef hat dann aber doch gefunden, wo wir heiko sind, ach, Gesina, das ist schon ein Wissenslücke, du musst schon alle Filme kennen. Und dann, könnt ihr euch vorstellen, haben wir natürlich angefangen, wieder von vorne und alle Filme geschaut. Vom Anfang bis zum Schluss. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal den Film geschaut, den wir zusammen im Kino geschaut haben. Und wisst ihr, was spannend war? Als ich den Film das zweite Mal geschaut habe, den letzten, habe ich plötzlich gemerkt, wie viel ich eigentlich verpasst habe, als ich ihn das erste Mal geschaut habe. Es hat einfach so viele Details gehabt, zum Beispiel die verschiedenen Helden. Als ich die Geschichte kennt habe von diesen Helden, hat für mich am Schluss habe ich gemerkt, was für eine Bedeutung das gehabt hat, wo die am Schluss erzählt haben, oder was die gemacht haben, warum die das gemacht haben. Und ich glaube, es ist mega ähnlich mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir können das Neue Testament lesen und wir verstehen vieles. Aber ich glaube, es geht auch ganz viel verloren, wenn wir das Alte Testament nicht kennen und nicht lesen. Und ich glaube, das Alte Testament hilft uns, zu verstehen und besser zu verstehen, um was es im Neuen Testament geht. Und vor allem, um besser Jesus zu verstehen. Das Alte Testament, das beinhaltet sehr viele Aussagen über den Messias, der kommt. Das Zitat oder die Zitate, die jetzt der Markus da bringt, das ist nur ein Beispiel davon. Der Markus macht aber etwas ganz Wichtiges damit. Er verbindet eigentlich Jesus mit dem Alten Testament. Er sagt, Jesus ist nicht irgendein nachträglicher Einfall von Gott. Irgendjemand, den er schickt, weil sein erster Heilsplan mit dem Volk Israel nicht funktioniert hat. Und es ist auch kein neuer Versuch, sein Volk zu retten. Und ganz wichtig, es ist auch keine neue Religion, die er da bringt. Vielmehr, sagt er, ist Jesus der angekündigt, der im Alten Testament, von dem wir im Alten Testament so viel lesen und geschrieben worden ist. Er sagt, Jesus ist die Erfüllung von all diesen Prophezeiungen, die im Alten Testament gemacht werden. Und somit werden das Alte und das Neue Testament miteinander verbunden. Also das Evangelium, Jesus ist eigentlich die Vollendung von dem, was im Alten Testament passiert ist. Der Josua hat, die Elisabeth hat die Stelle aus dem Malachi vorgelesen. Und ich möchte mit euch gerne jetzt den Jesaja noch anschauen. Das ist auf der linken Seite. In Jesaja 40 steht nämlich, so spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, eure Schuld ist beglichen. Und jetzt kommt's. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er es selbst angekündigt.
Jetzt, wenn wir die Stelle links anschauen, und jetzt ganz speziell der dritte Vers. Um wer geht es in dem Vers? Von wem redet er? Vom Gott Israel. Er sagt eigentlich, der Jesaja sagt, hey, der Gott von Israel wird kommen. Und jetzt der Markus zitiert die Stelle und er sagt aber nicht, dass der Gott Israels kommt, sondern er sagt, der Jesus kommt. Und der Jesus macht eigentlich das von dem, was steht im Alten Testament, dass es Gott macht. Also der Markus verbindet wieder eigentlich Jesus und Gott damit. Wo der Jesaja den Abschnitt geschrieben hat, hat sich das Volk Israel noch im babylonischen Exil befunden. Sie haben gehofft, dass Gott sie befreien wird. Aber sie waren immer noch im Exil. Und mit dem Zitat möchte Markus eigentlich sagen, hey, auch heute sind wir noch im Exil. Aber es ist nicht mehr ein physisches Exil, weil das Volk Israel ist ja zurück wieder in Israel. Sondern es ist ein geistliches Exil, wo wir drin sind. Und das gilt für Israeliten wie auch für Nicht-Israeliten. Aber, sagt er, es gibt Hoffnung. Und im Vers 2 zitiert er da Maleachi, wo sagt, jemand wird kommen und den Weg zum Herr weisen, wo das Volk aus seinem geistlichen Exil befreien wird. Und der Markus stellt den Boten vor als Johannes. Der Johannes war ein spezieller Mensch. Er hatte Kleider aus Kamelhaar, er hatte einen ledernen Gürtel und er hat Heuschrecken gegessen und wilden Honig. Und auch für die Menschen von dieser Zeit ist das sehr spezielle Kleider. Es sind sehr spezielle Kleider, die er getragen hat. Und es waren sehr spezielle Essgewohnheiten, die er hier hatte. Also ganz ein komischer Mann, der in dieser Wüste lebt. Aber der Markus, was schreibt er? Er sagt, hey, die Leute sind in Scharen in die Wüste gekommen, um zu hören, was der Johannes erzählt. Um ihre Sünden bekennen und sich taufen zu lassen. Und was hat der Bote, der Johannes, was hat der gelehrt? Oh, das habe ich eins vergessen. Entschuldigung, wir sind schon da. Er hat gelehrt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das Ausziehen der Schuhe und das Waschen der Füße, das ist so, das ist eigentlich eine Aufgabe gewesen, wo wir den nicht israelitischen Juden gegeben haben. Nicht israelitischen Sklaven gegeben haben. Also das ist so eigentlich die niedrigste Aufgabe, die man haben konnte. Und jetzt kommt der Johannes und sagt, stellt eigentlich einen Vergleich auf und sagt, hey, der nach mir kommt, der ist so hoch, dass ich es eigentlich nicht einmal würdig bin, ihm die Sandalen abzuziehen und seine Füße zu waschen. Und dann sagt er, geht er weiter und sagt, was macht dann der nach mir kommt? Der so viel stärker ist. Der Messias. Er hat gesagt, ich habe euch mit Wasser getauft, aber der Messias, der kommt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und für viele von uns klingt das jetzt sehr bekannt. Ja, Jesus taucht mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir schon viel gehört haben. Aber wenn wir das Alte Testament wieder anschauen, hat das eine mega spezielle Bedeutung. Weil im Alten Testament hat es genau jemanden, der mit dem Heiligen Geist ausgegossen hat. Eine einzige Person. Und das war Gott. Also mit dem stellt er eigentlich wieder die Verbindung her und sagt, hey, das, was Gott im Alten Testament gemacht hat, das macht Jesus jetzt. Das macht der Messias, der kommt. Also er verbindet eigentlich wieder Gott mit Jesus. Und ihr müsst wissen, dass Gott eine Heiligkeit besitzt, wo wir glauben, oder ich glaube, wir heute schnell vergessen. In der Sonntagsschule habe ich gelernt, Jesus ist mein Freund. Und Gott ist mein Vater. Und das stimmt auch. Aber Gott ist auch so heilig, dass wir es nicht wert sind, ihm seine Füße zu waschen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir manchmal vergessen. Aber am Volk Israel, die haben das nicht vergessen. Denen ist das ganz bewusst gewesen. Und die, ist das ganz bewusst gewesen, genau. Und jetzt den Jesus in Verbindung zu bringen mit Gott und ihm zu sagen, hey, das ist der Sohn. Das ist eigentlich eine riesige Gotteslästerung, wenn man würde sagen, wenn Jesus wirklich nur ein Mensch gewesen wäre. Aber Jesus ist ja nicht nur ein Mensch gewesen. Er ist ein Gottes Sohn. Und ich habe jetzt so viel über den Gottes Sohn geredet. Und ich möchte noch die Frage stellen, was bedeutet denn das für dich und für mich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wieso poche ich so drauf? Was hat das für eine Relevanz für uns persönlich? Und wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann heisst das ja eigentlich, dass der heilige Gott von Israel, vom Alten Testament, der Gott, der so heilig ist, dass die Israeliten nicht einmal den Namen von ihm ausgesprochen haben, dass er sich entschlossen hat, auf die Welt zu kommen und zwischen uns zu leben. Mit uns zusammen zu leben. Er war derselben oder der gleichen Versuchungen ausgesetzt gewesen, wie wir Menschen sind. Er war derselben in den gleichen Schwierigkeiten gewesen, oder hat die gleichen Schwierigkeiten durchgemacht, die wir im Alltag erleben. Also der Schöpfer von dem Universum, der ist uns Menschen ganz nahe geworden. Und obwohl er so heilig ist, dass wir es nicht mal würdig sind, seine Füße zu waschen, sucht er aktiv die Gemeinschaft mit uns Menschen. Und das finde ich unglaublich. Das ist Wahnsinn, wenn wir uns das mal vorstellen, nicht? Gott sucht ihn. Und nicht mehr so, dass Gott da oben ist, sondern er ist in uns, mit uns. Wahnsinn, ich finde es Wahnsinn. Und wenn man das Leben von Jesus anschaut, und das werden wir in der nächsten Woche ja noch ein bisschen machen, im Markus-Evangelium, und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann werden die Geschichten vom Evangelium unsere Sicht auch verändern davon, wer eigentlich Gott ist. Und ich möchte euch mega ermutigen, euch auch darauf einzulassen, jetzt gerade in den nächsten Wochen zusammen das Markus-Evangelium zu lesen. Und auch zusammen zu entdecken, was es bedeutet, dass der Gott, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und mit uns zusammen gelebt hat. Und einfach nochmal zusammen neu entdecken, wer Jesus eigentlich auch ist. Ich will noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Markus-Evangelium, das wir lesen und studieren dürfen. Und dass wir zusammenkommen dürfen und dass wir mehr lernen dürfen. Ich danke dir, dass du so einen grossen Plan hast und dass du uns so fest liebst, dass du deinen Sohn geschickt hast. Dass er unter uns leben darf, dass wir den Heiligen Geist in uns haben dürfen. Und lass uns einfach immer mehr erkennen, was für ein Geschenk das ist. Und fühle uns mit deiner Liebe, dass wir sie raustragen können in die Welt. Amen.